ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Sabine Dahl. Der Eichenprozessionsspinner, eine echte Plage in der Region. Überall sind Gartenbaufirmen damit beschäftigt, die Nester der Raupen mit den gefährlichen Brennhaaren zu entfernen. Der Berliner Senat hat nun eine Übersicht der teils abgesperrten Parks, Sportanlagen, Schulhöfe in den Bezirken veröffentlicht. Es sind viele. RBB24-Reporterin Nela Richter über die Bekämpfung des Schädlings in Berlin.
Weißer isolierter Schutzanzug, Gummistiefel, Atemschutzmaske und natürlich Handschuhe. So ausgestattet entfernen Marco Kratz und seine Gartenservice-Kollegen die Eichenprozessionsspinnernester in einer Wohnsiedlung in Siemensstadt. 4 Leute, 7 Wochen, 180 befreite Bäume. Das war das Pensum in dieser Anlage. Dieses Jahr sei extrem.
Wir hatten wirklich Nester gehabt, bis zu 1,50 Meter, 2 Meter Größe halt die Trauben, was uns wirklich beeindruckt hat, was da so los ist. Und es wird in den nächsten Jahren auch definitiv mehr vorkommen.
Momentan kratzt sein Team im Auftrag verschiedener Hausverwaltungen die letzten Nester ab. Danach verbrennen sie die verpuppten Raupen.
Ja, aktuell sind wir im 3. Verpuppungsstadium. Also aktuell haben wir sehr heiße Temperaturen, sehr warme und trockene Temperaturen. Das heißt, dadurch ist die Verpuppung viel schneller. Innerhalb der nächsten Tage kommen schon die ersten Tierchen oder die ersten Schmetterlinge bei raus.
Der Eichenprozessionsspinner war in allen Berliner Bezirken spätestens seit dem vergangenen Jahr ein Problemtier. Das geht aus einer Antwort der Umweltverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen hervor. Das Ausmaß erstaunt auch den umweltpolitischen Sprecher der Fraktion, Benedikt Lux.
Also man sieht es stadtweit, dass Spielplätze gesperrt werden mussten, Sportanlagen, Schulhöfe, einzelne Parkanlagen. Man kann sagen, das hat Berlin echt heftig erwischt, überall.
Allein der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf meldete teilweise Absperrungen in 18 Schulen, dazu 7 Sportanlagen und Stadien. Ebenfalls klar, die Kosten für die Bekämpfung steigen. In diesem Fall rechnet der Bezirk mit Kosten von etwa 500.000 Euro fürs Entfernen des Eichenprozessionsspinners. Das Entfernen sei aber wichtig, so der Senat in seiner Antwort. Zitat:
Die derzeitige Verbreitung des Eichenprozessionsspinners in Berlin stellt eine Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung und somit die öffentliche Sicherheit und Ordnung dar.
Die Bezirke hatten schon länger darauf gedrängt, vom Senat organisatorisch und finanziell entlastet zu werden. Die zuständige Umweltverwaltung will nach eigener Aussage das Behörden-Ping-Pong beenden. Staatssekretär Andreas Kraus kündigte an, dass es eine stärkere berlinweite Steuerung geben solle.
Wir haben jetzt mit der Reform der Landesverwaltung entsprechend die Grundlage, hier eine klare Steuerung zu machen. Das ist das, was die Bürger interessiert. Klare Maßnahmen mit klaren Ergebnissen, klare Ziele. Das werden wir jetzt planen im Auftrag der Senatskanzlei gemeinsam mit der Gesundheitsverwaltung, aber auch mit den Bezirken, auch mit dem Pflanzenschutzamt und werden einen Maßnahmenplan entwickeln, damit sich das 2027 nicht mehr wiederholen kann.
Alle an einen Tisch, nach Finanzierungen suchen, sodass schon im Februar Bezirke und Senat handlungsfähig sind und die ersten Raupeneier bekämpfen können.
Ein Beitrag von Nela Richter. Die BVG, die Berliner Verkehrsbetriebe, haben eine neue Tram. Ein echt dickes Ding. Der neue Urban Liner, die neue XXL-Straßenbahn, ist 50 Meter lang, voll besetzt, 100 Tonnen schwer. Weshalb die Einführung der Tram auch nicht auf Anhieb geklappt hat. Sie war für bestimmte Strecken einfach zu schwer. RBB-Reporterin Samira El-Hattab hat ihren Start auf der Linie M4 miterlebt.
Das Erste, was auffällt, sind die 2,40 Meter breiten Gänge. 2 große Rollstühle passen nebeneinander und auch zwischen den einzelnen Sitzplätzen ist mehr Platz als in den älteren Modellen. Einen Ticketautomaten gibt es nicht mehr. Der würde auch kaum genutzt werden, heißt es von Seiten der BVG. Dafür mehr Platz für die rund 300 Fahrgäste, die pro Fahrt transportiert werden können. Dass auch die Barrierefreiheit besser geworden ist, findet eine Frau, die mit einem Kind unterwegs ist, das in einem großen Rollstuhl sitzt.
Hier ist viel mehr Platz in der Bahn. Es passen deutlich mehr Rollstühle rein. Das ist für uns vom Vorteil. Und auch die Kante ist wesentlich einfacher.
Und auch andere Fahrgäste sind zufrieden.
Ich fahre ja jeden Tag mit der M4. Gefällt mir.
Ich sag mal, ich bin ja gerade erst eingestiegen. Ja, sehr schön, würde ich sagen. Groß, geräumig als die anderen. Plätze sind gut, nicht so eng aneinander.
Die Freude bei den Fahrgästen ist da. Besonders aufgeregt sind aber vor allem die Verantwortlichen aus Politik und der BVG, wie BVG-Vorstandsvorsitzender Henrik Falk.
Es ist für uns ein großer Tag, würde ich mal sagen. Alle, denen heute ein Stein vom Herzen fällt, bitte mal kurz Applaus für uns, dass wir das hier alle miteinander gerockt haben.
sagt er bei der offiziellen Vorstellung des Urbanliner. Die Erleichterung liegt hier förmlich in der Luft. Eigentlich sollte die Megabahn schon im Februar starten. Die technische Aufsichtsbehörde stoppte die Zulassung kurzfristig. Das Problem? Der Urbanliner war zu schwer für einige Teile der Strecke.
Was wir alle wissen, es war nicht ganz einfach, bis hierher zu kommen, weil natürlich der Urbanliner nicht nur das modernste, tollste Fahrzeug der Welt ist. Und damit haben wir jetzt die modernste Fahrzeugflotte in Europa. Sondern es ist natürlich auch sehr komplex, wenn man einen 50 Meter langen Zug für das Berliner Schienennetz zulassen will.
Sagt Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey. Und trotzdem gibt es noch einzelne Probleme. Nur eines der beiden Cockpits kann genutzt werden. Grund seien Softwareprobleme. Auf der Linie 4 ist das zwar unproblematisch, weil sie an beiden Enden Wendeschleifen hat, andere Linien können aber nicht genutzt werden. 15 Züge gehen im Laufe des Jahres in den Betrieb. Bis 2028 plant die BVG mit doppelt so vielen auf der Strecke. 65 sind insgesamt bestellt, die dann auch zukünftig auf anderen Linien einsatzbereit sein sollen.
Brandenburg hat in den vergangenen Jahren 20% seiner Geburtskliniken verloren. Und es geht weiter. Zuletzt hat das Potsdamer St. Josephs Krankenhaus bekannt gegeben, dass es die Geburtshilfe schließen muss, eine Auswirkung der Krankenhausreform. Wie geht es weiter? Gibt es bald nicht mehr genügend Kreissäle in Brandenburg? RBB-Landespolitik-Reporter Thorsten Südow hat in den Ruppiner Kliniken in Neuruppin nachgefragt und zunächst einen sehr jungen Mann getroffen.
Elias ist am Montag im Universitätsklinikum Ruppin-Brandenburg in Neuruppin geboren. Elias wiegt etwas mehr als 5 Pfund und seine U2-Untersuchung war 1A. Seine Mutter ist aus dem etwa 35 Kilometer entfernten Schönermark in die Geburtsstation gekommen. Hebamme Silke Bartel schildert, dass der Einzugsbereich der Geburtsstation in Neuruppin nicht klein ist.
Also die Frauen, die hierher kommen zur Geburt, fahren im Durchschnitt auch zwischen 40, 50, manchmal sogar auch 60 Minuten, weil es bis in die Prignitz reicht, Oberhavel, bis zum Rand Uckermark. Es ist schon eine weite Fahrstrecke.
So passiert es, dass Kinder auch mal im Rettungswagen oder irgendwo im Auto der Eltern unterwegs zur Welt kommen.
Ja, es kommt da, wo es kommen will. Wenn es sich einfach nicht mehr aufhalten lässt, kommt es.
Das Universitätsklinikum Ruppin-Brandenburg mit etwa 500 Geburten jährlich sei sehr gut aufgestellt bei der Betreuung von Müttern und Kindern vor, während und nach den Geburten, sagt Kinderklinik-Chefarzt Thomas Schmitz. Die Krankenhausreform zwingt die Kliniken, sich auf medizinische Angebote mit hoher Qualität zu konzentrieren. So mache es auch das Uniklinikum in Neuruppin, schildert Chefarzt Schmitz. Zusätzliche Ärzte sind eingestellt worden, um Schwangere und Neugeborene bestmöglich zu betreuen.
Die Ressourcen zu bündeln, ist die einzige Möglichkeit, die man hat. Es ist sinnvoll und es führt kein Weg dran vorbei. Die meisten Geburten verlaufen ja gut, da braucht es nicht unbedingt eine Klinik. Aber für die Schwangerschaften und Entbindungen, wo es schwierig wird, da muss es direkt an einem Zentrum sein, wo alles verfügbar ist. Sonst verlieren sie Zeit auf dem Weg dahin. Wenige Zentren, die super ausgestattet sind und nicht verlegen müssen, das ist die beste Qualität.
Für Gesundheitsminister René Wilke von der SPD bleibt ein sicheres Netz von gut erreichbaren Geburtenstationen wichtiges Thema seines Ministeriums.
Das Weiteste, was wir als Distanz derzeit ermittelt haben in der Prognose, wären um die 40 Minuten. Und das ist schon eine Distanz, wo ich auch sage, das ist grenzwertig. Genau solche Entwicklungen muss man jetzt bei der Krankenhausplanung und der Entwicklung von Geburtshilfen muss man sehr genau im Blick nehmen.
Sagt Brandenburgs Gesundheitsminister René Wilke im Beitrag von Thorsten Südow. Die Bundesnetzagentur ist dafür zuständig, den Wettbewerb in Netzen sicherzustellen, zum Beispiel bei der Eisenbahn. Da ist jetzt eine wichtige Änderung geplant. Die Deutsche Bahn soll im Fernverkehr mehr Konkurrenz bekommen. Was dahinter steckt, berichtet aus Brandenburg RBB24-Reporterin Annette Kufner.
Bisher ist das Ganze nur ein Entwurf, aber der erntet jetzt schon viel Kritik. Die Bundesnetzagentur will entscheiden, dass künftig nur noch 60-75% der Streckenkapazitäten im Fernverkehr an ein Unternehmen gehen dürfen. Bisher entfallen 95% des Fernverkehrs auf die Deutsche Bahn. Dass sich das nun ändern könnte, Verkehrsexperte Christian Böttger von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin findet das richtig.
Wir sehen, dass im Fernverkehr die DB ja in den letzten Jahren eigentlich eine durchaus mäßige Performance geboten hat. Der Fernverkehr der DB hat mit seinen Managementstrukturen also durchaus auch eigene Defizite. Deswegen befürworte ich es also, wenn man sagt, dass also da ein Wettbewerber in den deutschen Markt reinkommt.
Der neue Wettbewerber wäre das italienische Bahnunternehmen Italo. Mit seinen roten Zügen will das Unternehmen 2028 in den deutschen Fernverkehr einsteigen. Kritik kommt von Brandenburgs Verkehrsminister Robert Krumbach von der SPD. Er befürchtet, dass Italo manche Fernverkehrsstopps in Brandenburg gar nicht anfahren würde.
Ganz konkret befürchte ich, dass man sich die lukrativen Strecken raussucht, dass man die Fernverkehrshalte wie beispielsweise Wittenberge dann am Ende nicht mehr bedient, weil dort nicht genügend Leute ein- oder zusteigen. Das sind für uns sehr wichtige Halte, gerade im Übergang zum Schienenpersonennahverkehr in die Region hinein. Und das muss mit bedacht werden und das kann ich hier nicht erkennen.
Verkehrsexperte Christian Böttger sieht das anders. Es sei zwar richtig, dass mit der Änderung Fernverkehrsstopps wegfallen könnten, aber auch die Deutsche Bahn sei im Moment nicht verpflichtet, etwa in Wittenberge zu halten. Daran sei das Bundesverkehrsministerium schuld.
Seit Jahren fordern die Länder zu Recht die Einführung eines Fernverkehrsgesetzes, in dem man genauso etwas reinschreiben könnte. Und der Bund weigert sich bisher, ein solches Gesetz zu erlassen. Und damit könnte man also derartige Probleme tatsächlich aus der Welt schaffen.
Auch Verkehrsminister Robert Krumbach fordert ein solches Bundesfernverkehrsgesetz. Das müsse es geben, bevor die Bundesnetzagentur ihre Pläne beschließt. Das wiederum soll aber schon in den kommenden Tagen passieren.
Ein Beitrag von Annette Kufner. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Sabine Dahl.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt, aktuell, vor Ort. Und wenn Sie gerade so in Podcast-Laune sind, dann machen Sie doch gleich weiter mit diesem Podcast. Mattei fragt. Ein Gast, eine These, jede Menge Fragen. Immer samstags mit einer neuen Folge in der ARD Sounds App.